Guten Tag, meine Damen und Herren. Und seien Sie erneut gegrüßt zu einer weiteren Predigt der Kirche des ewigen Gottes. Als Christus auf dem Ölberg saß, kamen vier seiner Apostel zu ihm. Genau genommen, es waren Petrus, Jakobus, Johannes und Andreas. Und sie fragten ihn, wann der damalige Tempel zerstört werden würde und was das Zeichen der Wiederkunft Christi sein würde und wann die Welt zu Ende gehen würde, was das Ende der Welt sein würde. Andere Übersetzungen, ich zitiere zunächst jetzt aus dem Matthäus-Evangelium, aber wenn Sie sich die Berichte in Markus und Lukas anschauen, dann wird es so formuliert, sie wollten das Zeichen wissen, wann das alles geschehen wird und vollendet werden soll. Nun, Christus begann, zunächst von der Zerstörung des damaligen Tempels im Jahre 70 nach Christus zu sprechen. Und er erklärte die Bedeutung der vier Reiter der Apokalypse. Religiöse Verführung, Kriege, Kriegsgerüchte, Hungersnöte, Seuchen. Und sagte dies alles zusammen, auch mit gewaltigen Erdbeben, die stattfinden würden hier und da. Alles zusammen würde der Anfang der Wehen darstellen. Also nicht unbedingt das Ende jetzt, das Ende war noch nicht gekommen, aber der Anfang der Wehen war da, mit anderen Worten, der Beginn des Endes. Er wies sodann darauf hin, dass es zu einer großen Trübsal kommen würde, die letztendlich in der Wiederkunft Christi und dem Ende der Welt, des gegenwärtigen Zeitalters, gipfeln würde. Es würde ein solches Ausmaß von Schrecknissen annehmen, dass, wenn Jesus Christus nicht zurückkommen würde und dadurch die Tage der großen Trübsal verkürzen würde, nichts am Leben bleiben würde. Kein Mensch, kein Tier, nichts. Aber er sagte, um der Auserwählten willen werden diese Tage verkürzt werden, so einige werden in der Tat überleben. Die große Trübsal wird als der Zorn Gottes beschrieben. Er wird insoweit beschrieben, dass es zu einer weltweiten Christenverfolgung kommen wird, aber auch zum Beginn des atomaren Dritten Weltkrieges. Wenn die USA, England, andere englischsprachige Nationen durch eine Macht zerstört werden würden. Sie würden angegriffen und vernichtet werden oder zumindest in die Gefangenschaft geführt werden, diejenigen, die überleben würden. Und dies bezieht sich wieder auch nicht nur auf die USA, auf England, auf andere englischsprachige Völker, wie zum Beispiel Kanada, Australien, Neuseeland, sondern auch auf den Staat Israel, die heutigen Juden. Nun, wie lange ungefähr wird die große Trübsal andauern, die in der Wiederkunft Christi und dem Ende der Welt gipfeln wird? Durch welche Macht, durch welche menschlichen Führer wird die große Trübsal eingeleitet werden? Was wird nach Beginn der großen Trübsal noch weiter geschehen, bis Christus zurückkommt? Und wann und wie kommt es zu dem prophezeiten atomaren Krieg zwischen Russland und anderen fernöstlichen Staaten und Kontinentaleuropa und ganz besonders Deutschland? Alles dies werden wir uns heute in dieser Predigt ansehen. Zunächst einmal zu der Frage, durch welche Macht wird England, wird Amerika zerstört werden und der Staat Israel okkupiert und eingenommen werden? Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 13 an und lesen wir die Verse 1 bis 5. Ich sah ein Tier aus dem Meer steigen, das hatte 10 Hörner und 7 Häupter und auf seinen Hörnern 10 Kronen und auf seinen Häuptern lästerliche Namen. Und das Tier, das ich sah, war gleich einem Panther und seine Füße wie Bärenfüße und sein Rachen wie ein Löwenrachen. Und der Drache gab ihm seine Kraft und seinen Thron und große Macht. Und ich sah eines seiner Häupter, als wäre es tödlich verwundet. Und seine tödliche Wunde wurde heil. Und die ganze Erde wunderte sich über das Tier, und sie beteten den Drachen an, weil er dem Tier die Macht gab. Und sie beteten das Tier an und sprachen, wer ist dem Tier gleich und wer kann mit ihm kämpfen? Vers 5. Und es wurde ihm ein Maul gegeben, zu reden große Dinge und Lästerungen, und ihm wurde Macht gegeben, es zu tun, 42 Monate lang. Es wird hier von einer Tiermacht gesprochen. Und achten Sie darauf, der Drache, Satan, der Teufel, gibt dieser Tiermacht diese Fähigkeit, alles dies zu tun. Eine tödliche Wunde würde entstehen an einem seiner Häupter, aber die würde geheilt werden. Aber achten wir auch darauf, was hier gesagt wird. Ein Tier mit 10 Hörnern, 7 Häuptern oder 7 Köpfen, Panther, Bär und Löwe werden hier klar und deutlich angesprochen. Um was für eine Macht handelte es sich? Welche Macht wird hier beschrieben? Nun schauen wir uns einmal Daniel Kapitel 7 an und die Verse 1 bis 8. Daniel Kapitel 7 und die Verse 1 bis 8. Im ersten Jahre Belsazars, des Königs von Babel, hatte Daniel einen Traum und Gesichte auf seinem Bett und er schrieb den Traum auf. Ich, Daniel, sah ein Gesicht in der Nacht und siehe, die vier Winde unter dem Himmel wühlten das große Meer auf und vier große Tiere stiegen herauf aus dem Meer, ein jedes andere als das andere. Vers 4. Das erste war wie ein Löwe und hatte Flügel wie ein Adler. Und ich sah, wie ihm die Flügel ausgerissen wurden und es wurde von der Erde aufgehoben und auf die Füße gestellt wie ein Mensch und es wurde ihm ein menschliches Herz gegeben. Es bezieht sich hier klar und deutlich auf Nebukadnezar, dem König von Babylon damals, der ja für 7 Jahre bei den Tieren lebte, seinen Verstand verlor, aber dann wieder zurückgebracht wurde in seine Herrschaft. Und dann heißt es weiter, Vers 5, und ich sah ein anderes Tier, das zweite war gleich einem Bären. Also hier wird jetzt der Bär erwähnt, nachdem zunächst der Löwe erwähnt worden war. Und war auf der einen Seite aufgerichtet und hatte in seinem Maul zwischen seinen Zähnen 3 Rippen. Und man sprach zu ihm, stehe auf und friss viel Fleisch. Und danach sah ich und sie ein anderes Tier, gleich einem Panther. Das hatte 4 Flügel wie ein Vogel auf seinem Rücken. Und das Tier hatte 4 Köpfe. Jetzt haben wir bereits 4 Köpfe und dann die 2 Köpfe von den vorhergehenden Tieren, 6 Köpfe. Und ihm wurde Herrschergewalt gegeben. Vers 7. Und danach sah ich in diesem Gesicht in der Nacht und siehe, ein viertes Tier war furchtbar und schrecklich und sehr stark und hatte große eiserne Zähne, fraß um sich, zermalmte, was übrig blieb, zertrat es mit seinen Füßen. Es war auch ganz anders als die vorigen Tiere und hatte 10 Hörner. Und dann wird noch mehr gesagt in Vers 8. Und als ich aber auf die Hörner 8 gab, siehe, da brach ein anderes kleines Horn zwischen ihnen hervor, vor dem 3 der vorigen Hörner ausgerissen wurden, und sehe, das Horn hatte Augen wie Menschenaugen und ein Maul, das redete große Dinge. Wenn wir also das alles zusammenfassen, dann finden wir eine Beschreibung dieser 4 Tiere in dem Tier in Offenbarung 13. Nun, die Bibel macht klar, dass das erste Tier Babylon war, das zweite Tier war das Medo-Persische Reich, das dritte Tier war das Tier von Alexander dem Großen, das griechische, mazedonische Reich, aber dann würden 4 Diadochen sich in dieses Reich teilen, nachdem Alexander gestorben war. Und dann haben wir das siebte Tier, oder vielmehr das vierte Tier, mit dem siebten Haupt und den 10 Hörnern. Und alle gehen davon aus, das war dies das römische Reich. So haben wir also ein Tier mit 7 Häuptern und 10 Hörnern, genau wie es hier in Offenbarung 13 beschrieben wird. Wenn wir nun die weitere geschichtliche Entwicklung uns anschauen, dann verstehen wir, dass die ersten 3 Wiederauferstehungen des Römischen Reiches, denn es sollte 10-mal auferstehen werden, was durch diese 10 Hörner symbolisiert wird. Die ersten 3 Auferstehungen befassten sich mit Reichen, die nicht dem römisch-katholischen Glauben angehörten. Und die wurden dann von diesem kleinen Horn, das die römisch-katholische Kirche symbolisiert, ausgerissen, denn durch ihr Betreiben gab es dann eine 4. Auferstehung und so begann dann das heilige römische Reich zu entstehen. Es wurde dann später zu einem heiligen römischen Reich deutscher Nation. Und so haben wir heute bereits schon die letzten 9 der 10 Auferstehungen erlebt, die letzten 6 der christlich, in Anführungszeichen, politischen Auferstehungen. Und die siebte Auferstehung steht uns gerade noch bevor. Und darauf werden wir gleich noch eingehen. Aber hier wird nun das Römische Reich beschrieben. Und es kam dazu, dass Rom fiel, eine tödliche Wunde erhielt, aber dann wieder belebt wurde. Und wir hatten gelesen, dass es letztlich 42 Monate lang herrschen würde. Zunächst einmal insoweit auch Christenverfolgungen vornehmen würde, zu kämpfen mit den Heiligen, wie es heißt. Und in der Tat kann man dies sehr wörtlich nehmen, indem wir aus diesen 1260 Tagen ausgehen, 42 Monate lang, entsprechend 1260 Tagen, aber in der biblischen Prophezeiung ist ein Tag gleich einem Jahr, gehen wir von 1260 Jahren aus, die Zeit der Kirchenverfolgung. Die Zeit der Kirchenverfolgung, aber auch die Zeit, wenn die Kirche während dieser Jahre der Verfolgung Schutz erlangen würde. Jetzt spreche ich nicht von dem Ort der Sicherheit in der Endzeit, ich spreche von allgemeinem Schutz und wir lesen davon in Offenbarung 12, die Verse 5 und 6. Fangen wir mit Vers 5 an. Eine Frau wird hier geschildert, sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der alle Völker weiden sollte, mit einem eisernen Stabe. Offensichtlich geht es hier um Jesus Christus. Und der Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron, die Auferstehung, die Himmelfahrt wird hier beschrieben. Und die Frau, die Kirche jetzt, entfloh in die Wüste, wo sie einen Ort hatte, bereitet von Gott, dass sie dort ernährt würde, 2000 oder vielmehr 1260 Tage. Der gleiche Zeitpunkt wird hier angesprochen. Es geht um die Zeit der Jahre, während der die Kirche in den Untergrund mehr oder weniger gelangte. Die Welt hatte nicht großes Augenmerk auf die wahre Kirche Gottes. Sie befand sich zunächst einmal in einer Wüste, in Anführungszeichen, also fern von dem Augenmerk der Welt, aber es würde anders werden in der Endzeit, wenn, wie wir noch sehen werden, wiederum das Evangelium vom Reich Gottes gepredigt werden würde, allen Völkern zu einem Zeugnis. Wenn wir uns jetzt Offenbarung 13, die Verse 16 bis 17 anschauen, dann wird hier etwas mehr gesagt. Wir hatten ja von einem kleinen Horn gesprochen. Da heißt es hier in Offenbarung 13 und Vers 16, und es macht, es geht hier jetzt um ein zweites Tier, das neben diesem ersten Tier in Offenbarung 13, 1 und so weiter erwähnt wird, ein zweites Tier. Es heißt, es hatte zwei Hörner wie ein Lamm und redete wie ein Drache, eine religiöse Macht, die aber verführt. Und diese religiöse Macht macht, dass sie allesamt, die Kleinen und die Großen, die Reichen und die Armen, die Freien und die Sklaven, sich ein Zeichen, besser ein Malzeichen, wie die Lutherbibel 2009 es bringt, dass sie sich ein Malzeichen machen an ihre rechte Hand, an ihre Stirn, und dass niemand kaufen oder verkaufen kann, wenn er nicht das Zeichen hat, dieses Malzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Es geht um ein Malzeichen, etwas, was uns identifiziert. Es geht darum, dass damals hauptsächlich der Sabbat und die jährlichen Festtage, die jährlichen Sabbate, abgeschafft wurden durch die katholische Kirche und ersetzt wurden durch andere Tage, heidnische Tage, den Sonntag, Weihnachten, Ostern, alles dies keine christlichen Tage. Alles Tage, die damals zu Ehren von heidnischen Göttern verehrt wurden. Aber dann hat man diese Tage übernommen, auch aus antisemitischen Gründen, um sich zu distanzieren von dem, in Anführungszeichen, Judentum. Und weil die Heiden die ohnehin bereits hielten, man wollte, dass die Heiden in die Kirche kamen, die katholische Kirche. Und so durch kam es zu diesem Malzeichen. Dieses Malzeichen hat schon seit langem existiert. Aber es würde in der Endzeit erneute Gestalt gewinnen. In Offenbarung 13 und Vers 7. Und es wurde ihm gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen. Das hatten wir bereits gelesen. Bezogen auf das Reich, dieses römische Reich. Aber ich möchte es jetzt noch einmal lesen. Und jetzt im Hinblick auf den letzten Führer, den letzten Anführer dieses Reiches. Denn auch das Wort Tier kann sich sowohl auf das Reich beziehen, das gesamte römische Imperium und seine 10 Auferstehungen, als auch auf den letzten Anführer der letzten Auferstehung des Römischen Reiches. Und so lesen wir hier noch einmal in Vers 7. Und es wurde ihm Macht gegeben, zu kämpfen mit den Heiligen und sie zu überwinden. Und es wurde ihm gegeben, Macht über alle Stämme und Völker und Sprachen und Nationen. Vers 8. Und alle, die auf Erden wohnen, werden ihn anbeten. Schauen Sie, es geht zwar um das Tier, aber es heißt ja nicht, sie werden es anbeten. Das ist ganz richtig übersetzt. Im Griechischen wird hier das Wort ihn gebraucht. Es geht um einen menschlichen Führer. Sie werden ihn anbeten. Alle, deren Namen nicht von Anfang der Welt an geschrieben stehen, in dem Lebensbuch des Lammes, das geschlachtet ist. Mit anderen Worten, alle die, die nicht vorherbestimmt sind, in diesem Leben berufen zu werden, die werden total verführt sein und werden dann dieses Tier, diesen menschlichen Führer anbeten, wie in gewisser Weise es ja auch schon im sogenannten Dritten Reich geschah, als viele Menschen Hitler angebetet haben, meinten, er sei der von Gott gesandte Führer, der uns befreien wird von allen falschen Dingen. Nun, wie lange wird sich das abspielen? In Offenbarung 17 lesen wir zunächst einmal Vers 12. Offenbarung 17 und Vers 12. Hier wird wiederum von 10 Hörnern gesprochen. Diese Hörner werden aber jetzt nicht identisch sein mit denen, von denen wir zuvor gelesen haben im Buch Daniel. Das waren 10 Königreiche, die aufeinander folgten. Hier geht es jetzt in der letzten Auferstehung des Römischen Reiches um 10 Könige oder Königreiche, die zusammen existieren werden, zur gleichen Zeit. Und wir lesen, und diese 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige. Hier wird nämlich ein anderes Tier beschrieben. Und auf diesem Tier sitzt eine Frau, eine religiöse Macht, die das Tier lenkt und leitet. Das kleine Horn, von dem wir bereits gelesen haben. Dieses zweite Tier, das aussieht wie ein Lamm und redet wie ein Drache. Und diese 10 Hörner, die du gesehen hast, das sind 10 Könige, die ihr Reich noch nicht empfangen haben. Aber wie Könige werden sie für eine Stunde Macht empfangen, zusammen mit dem Tier. Also der letzte Führer, der wird zusammen mit diesen 10 Königen, diesen 10 Königreichen, Macht empfangen, aber nur für eine Stunde, für eine kurze Zeit. Und dann heißt es in Vers 13, diese sind eines Sinnes und geben ihre Kraft und ihre Macht dem Tier. Sie werden sich dem Tier unterstellen, diesem Tier, das jetzt zu einem autoritären Diktator geworden ist, einem militärischen und wirtschaftlichen und politischen Diktator. Nun, wenn Sie zurückgehen mit mir zu Vers 10. Das ist eine Stelle, die damals die Kirche Gottes erkannt hatte, was damit gemeint war, zur Zeit von Herbert Armstrong, als es um die Zeit ging, dass es allmählich zu der Wiederauferstehung des Römischen Reiches kommen würde, aber sie war noch nicht ganz da. Ich spreche jetzt von der Auferstehung unter Hitler und Mussolini. Aber Armstrong erkannte dies bereits, noch bevor es zu dieser vorletzten Auferstehung kam. Und da lesen wir in Vers 10. 5 sind gefallen. 5 der Auferstehungen waren bereits geschehen. Und ich spreche jetzt von den Auferstehungen des sogenannten Heiligen Römischen Reiches. Dieser Kollaboration zwischen Staat und Kirche. 5 sind gefallen. Einer ist da. Einer ist da. Mit anderen Worten, als der Armstrong dies jetzt verstand, da war diese vorletzte Auferstehung bereits da, entwickelte sich. Aber der andere, diese letzte Auferstehung, ist noch nicht gekommen. Die würde noch kommen. Und wenn er kommt, der Führer, der letzte Führer, dann wird er eine kleine Zeit bleiben. Also hier geht es um eine kleine Zeit. Es geht um eine Stunde. Wiederum eine sehr kurze Frist. Nun, diese Konstellation, die wird auch im Buch Daniel beschrieben. Daniel Kapitel 2, dann lesen wir die Verse 42 bis 44. Hier hatte der Nebukadnezar nämlich einen Traum, also ein großes Standbild. Daniel 2, dann lesen wir angefangen in Vers 42. Und Daniel erklärte jetzt dem Nebukadnezar, was es mit diesem Standbild auf sich hatte. Und es war ein Standbild mit einem goldenen Kopf und so weiter und so fort. Auch hier werden wieder die 4 Reiche beschrieben. Aber dann geht es um die letzte Auferstehung des Römischen Reiches. Die werden durch 10 Zehen symbolisiert. Da wurden wiederum diese 10 Könige, diese 10 Königreiche. Und was wird geschehen? In Daniel Kapitel 2 und Vers 42. Und dass du die Zehen an seinen Füßen, teils von Eisen und teils von Ton, gesehen hast, das bedeutet, zum Teil wird es ein starkes und zum Teil wird es ein schwaches Reich sein. Und dass du gesehen hast, Eisen mit Ton vermengt, bedeutet, sie werden sich zwar durch Heiraten miteinander vermischen, aber sie werden doch nicht aneinander festhalten, so wie sich Eisen mit Ton nicht mengen lässt. Was ist der Zeitpunkt? In Vers 44. Aber zur Zeit dieser Könige, dieser zehn Zehen, dieser zehn Hörner, aus Offenbarung 17. Zur Zeit dieser Könige, es geht also hier um Könige und Königreiche, wird der Gott des Himmels ein Reich aufrichten, das nimmermehr zerstört wird, und sein Reich wird auf kein anderes Volk kommen, und es wird alle diese Königreiche, diese zehn Königreiche im Besonderen, die dem Tier unterstellt sind, die wird er zermalmen und zerstören, aber er selbst natürlich, Gott wird ewig bleiben. Es geht hier um die Wiederkunft Christi. Es geht darum, dass in seiner Zeit, wenn er zurückkommt, alle diese Weltreiche abgeschafft werden. Und ganz besonders diese Macht, diese europäische Macht. Denn das Römische Reich hat sich ja in Europa immer und immer wieder entwickelt und hervorgehoben. Und so ist es auch wichtig zu begreifen, dass das Tier, es geht mir jetzt um den letzten Führer, letztendlich im Staat Israel sein wird. Es wird sich dorthin begeben und es wird dort im gelobten Land, in Israel, zerstört werden von Jesus Christus. Wir lesen, dass Jesus Christus kommen wird, um das Tier und auch diesen falschen Propheten, den letzten Repräsentanten dieses kleinen Hornes, der Frau, die auf dem Tier in Offenbarung 17 reitet, er wird beide in einen feurigen Pfuhl werfen. Und das wird auch bereits im Alten Testament klar und deutlich angesprochen in Jesaja Kapitel 14. Lesen wir Jesaja Kapitel 14 und die Verse 24 bis 27. Jesaja 14, die Verse 24 bis 27. Der Herr Zebaoth hat geschworen. Wie ich es erdacht habe, so ist es geschehen. Und was ich beschlossen habe, das kommt zustande, dass ich Assur zerschlage. Nun, Assur, dieser letzte Anführer des Römischen Reiches, des ehemaligen Römischen Reichs in Europa, dieser Führer, das ist an anderen Stellen, wird er als der König des Nordens beschrieben. Er wird aber auch als der König von Assyrien beschrieben. Er wird als der König Jareb beschrieben, der Streiter. Und Assyrien ist heute hauptsächlich in Deutschland und in Österreich zu finden. Es ist dies ein König, ein Herrscher, der aus Deutschland oder Österreich hervorgehen wird, wie auch Hitler letztendlich aus Österreich hervorgegangen ist, wie andere Führer des Römischen Reiches aus Deutschland, Österreich hervorgegangen sind. Aber es sieht danach aus, dass es ein Mann sein wird, der in Deutschland sich erheben wird. Und so lesen wir hier, ich habe geschworen, dass ich Assur zerschlage in meinem Lande, sagt Gott, und zertrete auf meinen Bergen, damit sein Joch von ihnen genommen werde und seine Last von ihrem Halse weiche. Joch immer eine Bezugnahme auf Gefangenschaft. Hier geht es darum, dass Assyrien unter diesem König Jareb von Assyrien Israel einnehmen wird. Und er wird dann viele in die Gefangenschaft führen von den Juden, die dort leben. Aber dann, wenn Christus kommt, wird er dieses Joch der Gefangenschaft von ihnen nehmen. In Jesaja Kapitel 30 lesen wir Vers 33. Jesaja 30 und Vers 33. Denn die Feuergrube ist längst hergerichtet. Ja, sie ist auch dem König bereitet, tief und weit genug. Der Scheiterhaufen darin hat Feuer und Holz die Menge. Der Odem des Herrn wird ihn anzünden wie ein Schwefelstrom. Es geht hier um den feurigen Pfuhl. Aber wenn Sie den Zusammenhang lesen, wie auch meine Bibel es einleitet in der Überschrift, Gericht über Assyrien, darum geht es hier. Aber hier wird ganz besonders auf den König von Assyrien gesprochen. Und wir lesen dies auch in Jesaja 31, die Verse 8 und 9. Und Assur soll fallen durch Schwert, doch nicht durch das eines Mannes. Nein, es wird durch Christus geschehen. und ein Schwert soll ihn verzehren, doch nicht das eines Menschen. Nein, wiederum, Christus wird ihn vernichten. Und Assur wird vor dem Schwert fliehen und seine junge Mannschaft wird Frondienste leisten müssen. Ein möglicher Hinweis darauf, dass noch bevor Christus zurückkommt, auch Assyrien, zumindest einige von Assyrien, in die Gefangenschaft geführt werden. Durch eine andere Macht. Durch eine andere Macht. Und wir lesen, und sein Fels wird vor Furcht weichen, und seine Fürsten werden erschreckt, das Banner verlassen, spricht der Herr, der zu Zion, also hier in Jerusalem, ein Feuer und zu Jerusalem einen Glutofen hat. Mit anderen Worten, der feurige Pfuhl. So haben wir also jetzt gesehen, dass das Tier und die gesamte Tiermacht, die sich dann in Jerusalem befinden wird, vernichtet werden wird durch Jesus Christus, wenn er zurückkommt. Es handelt sich bei dieser Tiermacht um keine andere Macht als diejenige, die in Offenbarung 13 beschrieben wird. Mit anderen Worten sehen wir jetzt, dass es die Tiermacht sein wird, die zunächst einmal diese Christenverfolgung durchführen wird zur Zeit der großen Trübsal und auch die Verfolgung, wenn man so will, von Amerika, Großbritannien, anderen englischsprachigen Nationen. Das wird der Zeitpunkt sein, wenn die große Trübsal beginnt, wenn das Tier und die 10 Könige, diese 10 Königreiche, das Kern Europa zusammen diesen atomaren Angriff gegen Amerika und Großbritannien hauptsächlich ausführen werden. Nun, nachdem die große Trübsal begonnen hat, wird es zu himmlischen Zeichen kommen, von denen Christus klar und deutlich spricht, denn er gibt ja hier die Reihenfolge, die Abfolge der zeitlichen Ereignisse, was geschehen wird. Und wir lesen in Matthäus Kapitel 24 und in Vers 29. Matthäus 24 und in Vers 29. Sogleich aber nach der Bedrängnis oder Trübsal, wie es die Lutherbibel 2009 bringt, jener Tage, wird die Sonne sich verfinstern und der Mond seinen Schein verlieren und die Sterne werden vom Himmel fallen und die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Nun, das heißt nicht, nachdem die große Trübsal zu Ende ist, dann wird es zu diesen himmlischen Zeichen kommen. Nein, die große Trübsal wird ja fortbestehen bis hin zur Wiederkunft Christi. Christus sagt ja, er muss die Tage der großen Trübsal verkürzen. Es werden also jetzt Ereignisse beschrieben, die parallel verlaufen werden. Wir lesen in Lukas Kapitel 21, die Verse 25 und 26. Lukas 21, die Verse 25 und 26. Und es werden Zeichen geschehen an Sonne und Mond und Sternen. Und auf Erden wird den Völkern bange sein. Achten Sie auf dieses Wort. Es wird ihnen bange sein. Und sie werden verzagen vor dem Brausen und Wogen des Meeres. Und die Menschen werden vergehen vor Furcht und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen über die ganze Erde, denn die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen. Es geht hier nicht nur um so ein paar visuelle Zeichen am Himmel, Sonnenfinsternis, Mondfinsternis. Die Kräfte der Himmel werden ins Wanken kommen, heißt es hier. Sterne werden herabfallen auf die Erde. Sterne, Meteoriten, Asteroiden und so weiter und so fort. Es werden schreckliche Zeiten sein. Diese schrecklichen Zeiten, die werden in Offenbarung 6 näher beschrieben. Und auch hier wird die Furcht, die Angst der Menschen klar und deutlich dokumentiert. Offenbarung Kapitel 6, angefangen Vers 12. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat. Die ersten 4 Siegel waren die Reiter der Apokalypse. Das 5. Siegel war laut Offenbarung die Christenverfolgung. Aber das läuft parallel dann auch zu dem Angriff auf Israel und auf Amerika, auf England. Und jetzt kommt das 6. Siegel, Vers 12. Und als ich das 6. Siegel sah, dass es aufgetan wurde, da geschah ein großes Erdbeben. Und die Sonne wurde schwarz wie ein härener Sack, und der ganze Mond wurde wie Blut, und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er vom starken Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird. Und alle Berge und Inseln wurden wegbewegt von ihren Orten. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen, alle Sklaven, alle Freien, die verbargen sich in den Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt euch oder verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt. Gott, der Vater, war zuvor beschrieben worden, der auf dem Thron sitzt. Und vor dem Zorn des Lammes, Jesus Christus. Schauen Sie, Jesus Christus ist zornig. Gott, der Vater, ist zornig über alles das, was geschieht auf dieser Erde. Ach, Christus kann ja nie zornig sein. Nein, verbergt euch oder verbergt uns, heißt es hier, vor dem, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes. Vers 17, denn es ist gekommen der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Schauen Sie, jetzt wird der große Tag des Zornes Gottes beschrieben. Damit beginnt er. Es kommt zu diesen himmlischen Zeichen, die den Tag des Herrn, den Tag des Zornes Gottes einleiten. Nun, wenn Sie sich Offenbarung 15 anschauen, dann wird etwas gesagt in Vers 1, wenn die letzten 7 Plagen ausgegossen werden auf die Erde von Gott, und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, das war groß und wunderbar, 7 Engel, die hatten die letzten 7 Plagen, denn mit ihnen ist vollendet der Zorn Gottes. Also hier zuvor beginnt der Zorn Gottes, unmittelbar nachdem die himmlischen Zeichen begonnen haben, und dann vergeht eine gewisse Zeit, und dann ist der Zorn Gottes vollendet, wenn nämlich Christus zurückkommt. Einige dieser Plagen werden scheinbar sogar in der Gegenwart von Jesus Christus ausgegossen werden. Aber alle in sehr schneller Abfolge. Der Zorn Gottes wird mit dem Tag des Herrn eingeleitet, könnte man sagen. Wir hatten zuvor von dem Zorn Satans geredet und gesprochen. Und das ist die große Trübsal. Aber auch hier muss man sagen, dass Gott es alles zulässt, weil auch er selbst zornig ist. Gerade auch mit den modernen Nachfahren des alten Hauses Israel und Juda, wie ich sagte, Amerika, Großbritannien, Kanada, Australien, Neuseeland und der Staat Israel. Denn sie leben nicht so, wie Gott es von ihnen erwartete. Nun, Gott ist jemand, der die Person ansieht, so er wird sich mit anderen Völkern, mit allen Völkern der Erde abgeben. Aber zunächst einmal ging es darum, er hatte mehr erwartet, denn er hatte damals im Alten Testament, dem Haus Israel, dem Haus Juda, seine Wahrheit verkündet. Etwas, was er den anderen Nationen gegenüber nicht unbedingt getan hatte. Und er erwartete natürlich auch, dass die demgemäß handeln würden. Das Gleiche gilt für uns heute. Gott erwartet mehr von den Amerikanern und den Briten. Aber was geschieht? Sie sündigen mehr noch als viele andere Nationen um sie herum. Und deswegen hat Gott zugelassen, dass die Tiermacht aus Offenbarung 13 diesen atomaren Krieg gegen Amerika und Großbritannien führen wird, auch in gewisser Weise gegen Israel. Und sie werden diesen Krieg verlieren. Darum geht es. Wir werden den Krieg nicht gewinnen. Und sie werden total aufhören, große und starke Nationen, kriegführende Nationen zu sein. Schauen wir uns nun einmal Joel Kapitel 3 an. Hier wird mehr über diese Zeitabfolge gesagt. Joel Kapitel 3 und Vers 4. Die Sonne soll in Finsternis und der Mond in Blut verwandelt werden, ehe denn der große und schreckliche Tag des Herrn kommt. Zunächst die große Trübsal, dann die himmlischen Zeichen, die während der großen Trübsal auftreten, dann der Tag des Herrn, der auch parallel natürlich zur großen Trübsal sich entwickeln wird. Und dieser Tag des Herrn, der wird so mit ungefähr einem Jahr beschrieben. Denn wir lesen in Jesaja Kapitel 63 und Vers 4. Jesaja 63 und Vers 4. Denn ich hatte einen Tag der Rache mir vorgenommen, das Jahr, die meinen zu erlösen, war gekommen. Der Tag der Rache, der Tag des Zornes Gottes über die Welt und dann natürlich der Zeitpunkt, wenn Christus zurückkommt, wenn sein Volk erlöst werden wird von all dem, was geschieht hier auf dieser Erde. Wir können das gleiche in Jesaja 61 und Vers 2 lesen. Christus kam damals schon zu verkündigen, ein gnädiges Jahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes zu trösten alle Trauernden. Darauf kommt es auch an, dass wir verstehen. Diese schrecklichen Dinge müssen geschehen, aber Gott ist da, um uns zu trösten, um uns zu helfen, um uns Schutz zu gewähren, wenn wir dieses Schutzes würdig sind. Jetzt, erst jetzt, nachdem der Tag des Herrn begonnen hat, so ungefähr 2,5 Jahre nach Beginn der großen Trübsal, denn die große Trübsal wird so mit ungefähr 3,5 Jahren beschrieben, vielleicht etwas weniger, denn Gott kann ja diese Dinge abkürzen. Aber wenn es zu diesem Tag des Herrn gekommen ist, so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi, jetzt kommt es zu dem Krieg, diesem atomaren Krieg zwischen Russland und seinen verbündeten fernöstlichen Staaten, inklusive China, und Kontinentaleuropa unter deutscher Führung, dem modernen Babylon, wie es in Offenbarung 17 und Offenbarung 18 und in anderen Stellen beschrieben wird. Und jetzt kommen wir wieder auf das Tier zu sprechen, diesen letzten Führer, in Daniel Kapitel 11. Daniel Kapitel 11, die Verse 44 und 45. Es geht hier um den König des Nordens, das Tier, das endzeitliche Tier, diesen König Jareb von Assyrien. Es werden ihn aber Gerüchte erschrecken aus Osten und Norden, Nordosten, von Jerusalem aus gesehen. Und welche Länder befinden sich im Nordosten von Jerusalem? Und es wird mit großem Grimm ausziehen, um viele zu vertilgen und zu verderben. Und er wird seine prächtigen Zelte aufschlagen zwischen dem Meer und dem herrlichen heiligen Berg, Jerusalem. Und es wird mit ihm ein Ende nehmen und niemand wird ihm helfen. Nein, Christus wird kommen, um ihn in feurigen Pfuhl zu werfen. Was sind das für Gerüchte, die das Tier hören wird? Und gegen wen wird es mit Grimm ausziehen, um diese Mächte, von denen diese Gerüchte herstammen, zu vernichten? In Offenbarung 9 wird darüber mehr gesagt. Offenbarung 9, angefangen Vers 1. Der fünfte Engel blies seine Posaune, und ich sah einen Stern gefallen vom Himmel auf die Erde, und ihm wurde der Schlüssel zum Brunnen des Abgrunds gegeben. Und er tat den Brunnen des Abgrunds auf, und es stieg Rauch empor aus dem Brunnen, wie der Rauch eines großen Ofens. Und es wurde verfinstert die Sonne und die Luft von dem Rauch des Brunnens. Und aus dem Rauch kamen Heuschrecken auf die Erde, und ihnen wurde Macht gegeben, wie die Skorpione auf Erden Macht haben. Denken wir daran, in Offenbarung 13 wurde gesagt, dass dieses Reich, dieses Tier, die Macht erhielt von dem Drachen, von Satan, dem Teufel. Es geht hier um die letzte Auferstehung. Das Tier war in den Abgrund der Vergangenheit, sagen wir mal, hinein katapultiert worden nach der letzten Auferstehung durch Hitler und Mussolini. Aber eine letzte Auferstehung wurde noch geschehen. Und deswegen kommt jetzt dieses Tier aus dem Brunnen des Abgrunds hervor. Vers 4. Und es wurde ihnen gesagt, sie sollten nicht Schaden tun dem Gras auf Erden, noch allem Grün, noch irgendeinem Baum, sondern allein den Menschen, die nicht das Siegel Gottes haben, an ihren Stirn, den Menschen, die geschützt werden von Gott. Und ihnen wurde Macht gegeben, nicht dass sie sie töteten, sondern die Menschen sollten Qualen erleiden, 5 Monate lang. Und ihre Qual war wie eine Qual von einem Skorpion, wenn er einen Menschen sticht. Und in jenen Tagen werden die Menschen den Tod suchen und werden ihn nicht finden. Und sie werden begehren zu sterben, und der Tod, der wird von ihnen fliehen. Vers 7. Und die Heuschrecken sahen aus wie Rosse, die zum Kriege gerüstet sind, und auf ihren Köpfen war etwas wie goldene Kronen, und ihr Antlitz glich der Menschen Antlitz, und sie hatten Haar wie Frauenhaar, und ihre Zähne waren wie die Zähne von Löwen, von denen hatten wir bereits gehört, und sie hatten Panzer wie eiserne Panzer, denken wir an das vierte Tier mit eisernen Zähnen. Und das Rasseln ihrer Flügel war wie das Rasseln der Wagen vieler Rosse, die in den Krieg laufen. Und sie hatten Schwänze wie Skorpione und Stacheln. ihren Schwänzen lag ihre Kraft, Schaden zu tun den Menschen, 5 Monate lang. Vers 11. Und sie hatten über sich einen König, den Engel des Abgrunds. Sein Name heißt auf Hebräisch Abaddon. Auf Griechisch hat er den Namen Apollyon. Beides heißt so viel wie Verderber oder Zerstörer, Vernichter, Satan, der Teufel, der Zerstörer. Er ist derjenige, der diese letzte Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches leitet, wie er auch zuvor alle Auferstehungen des Römischen Reiches und des Römischen Reichs selbst inspiriert hatte. Aber hier geht es jetzt um einen Angriff gegen Russland. Von Europa, von Deutschland ausgehend, von diesem Tier ausgehend, gegen Russland, gegen China. Denn da kommen die Gerüchte her. Die werden auch die Könige des Ostens genannt in anderen Stellen. Es geht hier nicht um einen Angriff gegen Amerika oder Großbritannien, denn die sind ja bereits zerstört. Die sind ja bereits vernichtet worden unter dem Tier. Aber jetzt kommt es zu dem Vergeltungsschlag, nachdem zunächst einmal Deutschland, Europa, Russland angegriffen haben. Mit diesen Waffen, scheinbar nicht unbedingt hier nuklearen Waffen. Es könnten auch nukleare Waffen sein, aber hauptsächlich ging es hier um chemische, biologische Waffen, wodurch die Menschen nicht unbedingt starben, aber sehr geplagt wurden. Jetzt aber kommt der Vergeltungsschlag in Offenbarung Kapitel 9, angefangen Vers 13. Und der sechste Engel blies seine Posaune, und ich hörte eine Stimme aus dem Vierecken des goldenen Altars vor Gott. Die sprach zu dem sechsten Engel, der die Posaune hatte: Lass los die 4 Engel, die gebunden sind an dem großen Strom Euphrat. Hier ist die Lokalität. Die Könige des Ostens müssen also über den Euphrat kommen. Vom Nordosten her. Und es wurden losgelassen, die 4 Engel, die bereit waren für die Stunde und den Tag und den Monat und das Jahr zu töten, den dritten Teil der Menschen. Diese 4 Engel werden auch in Offenbarung 7, Vers 1 erwähnt. Es mögen wirkliche Engel sein, heilige Engel, es mögen aber auch Dämonen sein. Denn Satan selbst wird hier als der Engel des Abgrundes beschrieben, ein gefallener Engel. In jedem Fall heißt es hier in Vers 16, und die Zahl des reitenden Heeres, die also jetzt von im fernen Osten kommen, die war 20.000 mal 10.000, das wären 200 Millionen. Ich hörte ihre Zahl. Und dann wird weiter berichtet über diese Macht. Vers 17. In der Erscheinung sahen sie aus wie Rosse. Und die darauf saßen, sie hatten feuerrote, blaue und schwefelgelbe Panzer und so weiter und so fort. Dann heißt es später in Vers 19, die Kraft der Rosse war in ihrem Maul, in ihren Schwänzen, denn ihre Schwänze waren den Schlangen gleich und hatten Häupter, mit denen taten sie Schaden. Nun, es mag hier eine menschliche Armee sein. Es können aber auch möglicherweise Roboter sein, die gerade auch im fernen Osten entwickelt werden, um diese gewaltige Zahl von 200 Millionen zu erreichen. Wie auch immer es geschehen wird, diese gewaltige Macht aus dem fernen Osten wird gegen Europa dann vorgehen und Europa vernichten. Dann wird in der Tat Deutschland vernichtet werden, die Hauptstadt wird vernichtet werden, Rom wird vernichtet werden. Das gesamte Europäische Reich, diese letzte Auferstehung des ehemaligen Römischen Reiches, wird durch die Macht vernichtet werden. Und welche Nation, welche Gruppierung wird ganz besonders angesprochen, die teilhaben wird an der Vernichtung von Europa? Schauen wir uns Jesaja Kapitel 13 an. Jesaja 13 und angefangen Vers 17. Siehe, ich will die Meder gegen sie erwecken, die nicht Silber suchen oder nach Gold fragen, sondern die jungen Männer mit Bogen erschießen und sich der Frucht des Leibes nicht erbarmen und die Kinder nicht schonen. Sie soll Babel, das Schönste unter den Königreichen, die herrliche Pracht der Chaldäer zerstören, oder so soll diese Pracht zerstört werden von Gott, aber er wird die Meder dazu benutzen, wie Sodom und Gomorra. Hier werden die Meder angesprochen. Wer sind die heutigen modernen Meder? Wir gehen davon aus, dass es sich hier hauptsächlich um Menschen handelt, die in der Ukraine leben, in Weißrussland, natürlich aber auch in Russland. Es geht hier um diese russische Macht. Und daraus erkennen wir auch, dass es letztendlich zu einer Kollaboration, einer Vereinigung kommen wird zwischen Russland und der Ukraine. Der jetzige Krieg wird enden. Er wird nicht in einer totalen Vernichtung von der Ukraine enden oder der totalen Vernichtung von Russland. Nein, es wird zu einer Kollaboration kommen. Eine Kollaboration, die letztendlich gegen das moderne Europa, das Kontinentaleuropa vorgehen wird. Und zunächst einmal vom kontinentalen Europa als eine Bedrohung angesehen werden wird. Aber es ist nicht nur der Meder oder es sind nicht nur die Meder, die hier eine Rolle spielen, sondern es geht um die Könige des Ostens, also eine Kollaboration wiederum, eine Vereinigung auch mit anderen Nationen, wie zum Beispiel China. Wir lesen Offenbarung 16 wiederum von diesen Königen des Ostens, die auch noch später auftreten werden, unmittelbar vor der Wiederkunft Christi. Dieser Krieg, der hier angesprochen wird, zwischen Europa und Russland, der wird so ungefähr im Beginn des Tages des Herrn stattfinden, sich aber dann weiter fortentwickeln. Er wird dann nicht sofort aufhören, sondern er wird weitergehen bis hin zu dem Punkt der Wiederkunft Christi. Und kurz zuvor lesen wir in Offenbarung 16 und in Vers 12. Und der Sechste goss aus seine Schale auf den großen Strom Euphrat und sein Wasser trocknete aus, damit der Weg bereitet würde den Königen, das heißt hier vom Aufgang der Sonne oder den Königen des Ostens, wie es einige auch beschreiben. Und sie werden sich dann in Harmageddon versammeln, um dann gegen Jerusalem zu ziehen, um den Feind Jesus Christus zu bekämpfen. In dem Augenblick werden sie sich sogar vereinigen mit der Tiermacht, die dann noch existieren wird in Jerusalem. Und sie werden alle dazu aufgefordert werden, durch Dämonen sich in Harmageddon zu versammeln, um dann gegen Jerusalem zu ziehen, um gegen Christus zu kämpfen. Aber das wird zu Ende dieser Zeitspanne des Tages des Herrn vor der Wiederkunft Christi stattfinden. Es gibt eine Parallelstelle, die einen Krieg beschreibt, der kurz nach der Wiederkunft Christi stattfinden wird, wenn diese Könige des Ostens, die dann noch überleben werden, und die Armeen sich aufraffen werden, um dann gegen das gelobte Land zu ziehen, um gegen das Haus Israel, die dann im gelobten Land sein werden, Krieg zu führen, und das Haus Juda. Und wir finden diese Stellen in Hesekiel 38 näher beschrieben. Es muss nicht unbedingt jetzt die gleiche Macht sein, die gleiche Machtkonstellation, aber die Hinweise sind die, dass es ähnlich sein wird. Und da werden ganz klar Russland und China identifiziert als Teil dieser Macht, die dann existieren wird. Wie ich sagte, der Tag des Herrn ist der Zorn Gottes. Auch deshalb, weil diese europäische Macht gegen Israel und Juda vorgegangen ist. Nun, Gott ließ das zu, natürlich. Er war erbost über das gottlose Volk, mit dem er Amerika, England, den Staat Israel beschreibt, im Buch Jesaja. Aber er sagt aber, du König von Assyrien, du hast es aber nicht so verstanden. Du meinst, du hast es aus deiner eigenen Kraft herausgetan, hast gar nicht verstanden, dass ich dich als ein Werkzeug benutzen wollte, um eine solche Bestrafung vorzunehmen. Und du bist weit über das hinausgegangen, was ich beabsichtigt hatte. Und von daher ist der Zorn Gottes groß. Gerade auch gegenüber das letzte Vereinigte Europa unter deutscher Führung mit einem deutschen, aller Wahrscheinlichkeit nach möglicherweise österreichischen, ich denke mal einem deutschen Führer. Und wir lesen in Jesaja Kapitel 13, angefangen in Vers 6. Heulet, denn des Herrn Tag ist nahe. Er kommt wie eine Verwüstung vom Allmächtigen. Und darum werden alle Hände schlaff und alle Menschen Herz wird feige sein. Denken wir daran, wie es in Lukas hieß, den Menschen wird bange sein. Schrecken, Angst und Schmerzen wird sie ankommen. Es wird ihnen bange sein, wie einer Gebärenden. Und einer wird sich vor dem anderen entsetzen. Und feuerrot werden ihre Angesichter sein. Siehe, des Herrn Tag kommt, grausam, voll Grimm, glühendem Zorn, die Erde zu verwüsten, die Sünder von ihr zu vertilgen. Denn die Sterne am Himmel und sein Orion scheinen nicht hell, die Sonne geht finster auf und der Mond gibt keinen Schein. Also schauen Sie, diese himmlischen Zeichen werden weiter existieren bis hin zur Wiederkunft Christi. Und ich will den Erdkreis heimsuchen um seiner Bosheit willen, und die Gottlosen um ihrer Missetat willen und will den Hochmut der Stolzen ein Ende machen und die Hoffart der Gewaltigen demütigen, dass ein Mann kostbarer sein soll als feinstes Gold und ein Mensch wertvoller als Goldstücke aus Ophir. Vers 13, und darum will ich den Himmel zittern lassen, die Erde soll beben und von ihrer Stätte weichen, durch den Grimm des Herrn Zebaoth am Tage seines glühenden Zorns. Es geht hier also um den Tag des Herrn, den Tag des glühenden Zorns Gottes. Und in diesem Zusammenhang wird in Vers 17 von den Medern gesprochen, die Gott benutzen wird, um das moderne Babylon zu zerstören. Also es geht hier um den Zeitraum des Tages des Herrn, ganz offensichtlich. Und wir finden eine weitere Stelle, die das erklärt, in Zephania 1, und lesen wir die Verse 14 bis 18. Des Herrn großer Tag ist nahe, er ist nahe und eilt sehr. Horch, der Tag des Herrn ist bitter, da schreit selbst der Starke. Denn dieser Tag ist ein Tag des Grimmes, ein Tag der Trübsal. Die große Trübsal ist nach wie vor in Existenz. Und der Angst, ein Tag des Unwetters und der Verwüstung, ein Tag der Finsternis und des Dunkels, ein Tag der Wolken und des Nebels, ein Tag der Posaune und des Kriegsgeschreis gegen die festen Städte und die hohen Zinnen. Und ich will die Menschen ängstigen, ihnen wird bange sein, dass sie umhergehen sollen wie die Blinden, weil sie wieder den Herrn gesündigt haben. Ihr Blut soll ausgeschüttet werden, als wäre es Staub, und ihr Fleisch, als wäre es Kot. Auch ihr Silber und Gold wird sie nicht erretten können am Tage des Zornes des Herrn. Die ganze Erde soll durch das Feuer seines Grimmes verzehrt werden, denn er wird ein schreckliches Ende machen mit allen, die auf Erden wohnen. Schauen Sie, das ist der Tag des Herrn. Eine Zeitspanne, die so ungefähr ein Jahr vor der Wiederkunft Christi beginnen wird. Nun, wir sprachen eben und haben eben gelesen im Buch Jesaja von dem Erdkreis. Ich möchte hier eine kurze Anmerkung geben. Einige behaupten heute, die Erde sei eine Scheibe, aber keine Kugel. Und diese Theorie hat viele so inspiriert, in Anführungszeichen, dass sie, wie mir einige geschrieben haben, Jahre und Jahrzehnte lang an dieser Theorie herumstudiert haben, Argumente, Gegenargumente gefunden haben, um die Idee, dass die Erde eine Kugel sei, zu widerlegen. Nun, die Bibel sagt nirgendwo, dass die Erde eine Scheibe sei. Aber letztendlich geht es mir jetzt um Folgendes. Mit dieser Scheibentheorie, da ist sehr viel mehr verknüpft. Da wird gesagt, ja, es gab gar keine Mondlandung, es gibt gar keine Satelliten im Universum, am Himmel, das ist alles Fake, das ist alles eine große Verschwörung, um die Menschen zu täuschen. Ja, was ist der Sinn des Ganzen? Zunächst einmal sagt die Bibel, nennt nicht alles das Verschwörung, was dieses Volk Verschwörung nennt. Aber was ist der Sinn des Ganzen? Es ist dies ein Versuch von Satan, uns vom Wesentlichen abzulenken. Was ist das Wesentliche? Das Wesentliche, dass Christus sagt, trachtet zunächst nach Gottes Reich und seiner Gerechtigkeit. Und dann wird euch alles gegeben werden und dann werdet ihr vor dem Menschensohn stehen können, wenn er erscheint. Alles ist eine nutzlose, zeitverschwenderische Ablenkung. Paulus sagt, gebt euch nicht auf die Ebene, dass ihr jetzt euch mit unnützen Dingen beschäftigt, sondern kostet die Zeit aus, denn der Tag ist nahe. Das ist der Grund der heutigen Predigt, um Ihnen zu zeigen, der Zeitpunkt der Wiederkunft Christi ist nahe. Aber denken Sie auch daran, was vorher alles geschehen wird. Und dass Gott Ihnen Schutz verspricht, wenn Sie würdig sind, wenn Sie sich mit den richtigen Dingen beschäftigen und nicht ihre Zeit vergeuden mit allen möglichen Theorien und Ideen und Konzeptionen, die letztendlich total irrelevant sind, wenn es um ihre Zukunft geht. Hören Sie auf, ihre Zeit zu verschwenden, zu vergeuden, sich mit nutzlosen Dingen zu beschäftigen. Denken wir daran, was Christus gefragt wurde. Was war das Zeichen oder vielmehr, wann wird der Tempel zerstört, das hatte er bereits beantwortet. Wann kommt das Ende und wann ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Nun, was ist das Ende? Was ist das Zeichen, sagen wir mal, für das Ende? Was sagt Christus selbst? Alles das, was bislang behandelt worden war, das war ja noch nicht das Ende. Es führt hin zum Ende, natürlich. Aber das Ende selbst würde durch ein Zeichen deutlich werden. Und dieses finden wir in Matthäus 24 beschrieben. Matthäus 24 und Vers 14. Hier sagt er uns klar und deutlich, wann das Ende kommen wird. Zuvor hat er immer wieder gesagt, ja, das Ende ist noch nicht da. Anfang der Wehen, okay, das Anfang des Endes, aber noch nicht das Ende selbst. 24, 14 im Buch Matthäus. Und es wird gepredigt werden, dies Evangelium vom Reich Gottes, in der ganzen Welt zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Dann, wenn Gott sagt, okay, jetzt ist genug in dieser Endzeit, das Evangelium, die frohe Botschaft, die gute Nachricht vom Reich Gottes gepredigt worden, zu einem Zeugnis, lediglich zu einem Zeugnis, nicht zur Bekehrung, denn die meisten Menschen heute werden sich nicht bekehren. Aber es wird zu einem Zeugnis gepredigt, und dann wird das Ende kommen. Das Reich Gottes, das ist etwas, was die meisten Menschen überhaupt gar nicht verstehen, was damit gemeint ist. Die Tatsache, dass Gott eine Familie ist, dass Gott ein Reich ist, ein Reich, das zurzeit aus Gott, dem Vater und Jesus Christus besteht. Der Heilige Geist ist keine Person, ist nicht Teil dieses Reiches in dem Sinne, dass er eine Person wäre. Der Heilige Geist ist die Kraft, die von Gott, dem Vater und Jesus Christus ausgeht, durch das alles erschaffen wird und dann auch bewahrheitet und letztendlich dazu gebracht wird, dass es bestehen bleibt. Aber schauen Sie, es geht auch darum, dass Christus zurückkommen wird, um das Reich Gottes, die Herrschaft Gottes hier auf Erden zu errichten. Und diese Botschaft muss verkündigt werden, dass Christus bald kommen wird auf diese Erde, um die Herrschaft Gottes zu errichten und um all diese falschen Königreiche, von denen wir auch im Buch Daniel gelesen haben, hinwegzufegen, aufzuhören, dass diese Mächte noch irgendeinen Einfluss haben werden auf die Menschheit. Denn letztendlich sind es sie, die die Welt an den Rand der Selbstvernichtung gebracht haben werden. Das ist jetzt das Zeichen der Welt sozusagen, das Ende der Welt. Aber was ist das Zeichen der Wiederkunft Christi? Denn er wurde ja auch danach gefragt, was ist das Zeichen deiner Wiederkunft? Nun schauen wir uns Matthäus 24 und Vers 30 an. Er sprach von der großen Trübsal. Er sprach von den himmlischen Zeichen, die, wie wir wissen, letztendlich dann auch während des Tages des Herrn noch weiter sich entwickeln werden. Und dann sagt er in Vers 30, und dann wird erscheinen das Zeichen des Menschensohnes am Himmel. Ja, was ist jetzt das Zeichen? Nun schauen Sie, was er sagt. Und dann werden wehklagen alle Stämme der Erde und werden sehen den Menschensohn kommen auf den Wolken des Himmels mit großer Kraft und Herrlichkeit. Lukas 21, die Verse 27 und 28. Lukas 21 und die Verse 27 und 28. Und als dann, nachdem, wie Lukas sagte, selbst die Kräfte der Himmel ins Wanken kommen, als dann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn aber dieses anfängt zu geschehen, dann sehet auf, oder wie es auch übersetzt werden kann, richtet euch auf und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Das Zeichen seiner Wiederkunft ist seine sichtbare Wiederkehr. Hat nichts mit einer heimlichen Entrückung zu tun. Hat nichts damit zu tun, dass Christus zurückkommt, um dann seine Gemeinde in den Himmel aufzunehmen, sondern es geht darum, Christus wird zurückkommen, um die Massenvernichtung auf dieser Erde zu beenden, um uns, die wir vielleicht gestorben sind, in Christus aufzuerwecken, die wir noch leben, in Christus zu verwandeln, zur Herrlichkeit Einlass zu geben in sein Reich, in seine Gottfamilie. Wir sind heute, wenn wir den Heiligen Geist erhalten haben bei der Taufe, gezeugte Mitglieder der Gottfamilie, gezeugte Mitglieder des Reiches Gottes, werden dann wiedergeborene Mitglieder sein, wenn wir zu Geistwesen, zu Gottwesen verwandelt werden, im Zeitpunkt der Wiederkunft Jesu Christi. Was geschieht aber dann, nachdem Christus zurückkommt, wenn Christus zurückkommt? In Joel Kapitel 4 lesen wir mehr über das, was geschehen wird. Joel Kapitel 4, die Verse 1 bis 3. Und siehe, in jenen Tagen und zur selben Zeit, da ich das Geschick Judas und Jerusalems wenden werde, das Geschick, es kann auch mit Gefangenschaft übersetzt werden, will ich alle Völker zusammenbringen und will sie ins Tal Josaphat hinabführen, das Kidron-Tal, wie es heute genannt wird, und will dort mit ihnen rechten wegen meines Volkes und meines Erbteils Israel, weil sie es unter die Völker zerstreut und sich mein Land geteilt haben. Sie haben das Los um ein Volk geworfen, haben Knaben für eine Hure hingegeben, Mädchen für Wein verkauft und vertrunken. Vers 12. Die Völker sollen sich aufmachen und heraufkommen zum Tal Josaphat, denn dort will ich sitzen und richten alle Völker ringsum. Vers 14. Es werden Scharen über Scharen von Menschen sein im Tal der Entscheidung. Denn des Herrn Tag ist nahe im Tal der Entscheidung, und Sonne und Mond werden sich verfinstern, die Sterne ihren Schein zurückhalten, und der Herr wird aus Zion brüllen und aus Jerusalem seine Stimme hören werden, denn Christus wird jetzt in Jerusalem sein, auf dem Ölberg stehen. Dass Himmel und Erde erbeben werden. Aber seinem Volk wird der Herr eine Zuflucht sein und eine Burg, den Israeliten. Der Herr wird uns eine Zuflucht sein, weil er uns eine Zuflucht gegeben hat, den Ort der Sicherheit. Und wir sind diese geistlichen Israeliten, die am Ort der Sicherheit hier auf Erden, nicht im Himmel, hier auf Erden beschützt werden können. Wenn wir den sogenannten Geist von Philadelphia haben, den Geist der ausströmenden Liebe für andere und ganz besonders für unsere Geschwister. Aber noch mehr wird hier zugesagt im Buch Sacharja. Wir sehen hier bereits, dass es nicht zu einer Schlacht bei Armageddon kommen wird. Dort wird man sich lediglich versammeln. Diese ganzen Völker, die hier beschrieben werden, sie werden dann gegen Jerusalem ziehen, weil dort Jesus sein wird, um gegen ihn zu kämpfen. Man wird vielleicht meinen, er sei der Antichrist, oder man wird vielleicht meinen, er sei eine Macht aus dem All, oder was immer sie meinen werden. Sacharja Kapitel 12 und Vers 2. Siehe, ich will Jerusalem zum Taumelbecher zurichten für alle Völker ringsumher, und auch Juda wird es gelten, wenn Jerusalem belagert wird. Zur selben Zeit will ich Jerusalem machen zum Laststein für alle Völker. Alle, die ihn wegheben wollen, sollen sich daran wundreißen. Alle Völker auf Erden werden sich gegen Jerusalem versammeln. Das beinhaltet die Könige des Ostens. Das beinhaltet die Russen, die Chinesen, die Iraner, wer immer in dieser Kollaboration sein wird. Das beinhaltet Kontinentaleuropa, das Tier, der falsche Prophet. Alle die werden sich dort versammeln. Amerika, England, die werden ja bereits schon nicht mehr existent sein als ein Volk, eine Nation. Aber alle die, die noch existieren werden, die werden sich alle versammeln, um dann gegen Jesus Christus zu kämpfen. In Jerusalem. Und wir lesen hier weiter. In Vers 9. Und zu der Zeit werde ich darauf bedacht sein, alle Völker zu vertilgen, die gegen Jerusalem gezogen sind. Kapitel 14 und Vers 2. Denn ich werde alle Völker sammeln zum Kampf gegen Jerusalem. Und die Stadt wird erobert. Die Häuser werden geplündert. Die Frauen geschändet werden. Und die Hälfte der Stadt wird gefangen weggeführt werden, aber das übrige Volk wird nicht aus der Stadt ausgerottet werden, denn letztendlich wird ja auch der Tempel Gottes dort sein und der Mann der Sünde wird in diesem Tempel sein, von sich vorzugeben, Gott zu sein. Wir hatten gesehen, das Tier wird in Jerusalem sein und dann aber mit großem Zorn ausziehen gegen Russland, gegen China. Und der Herr, Vers 3, wird ausziehen und kämpfen gegen diese Völker, wie er zu kämpfen pflegt am Tage der Schlacht. Und an jenem Tage werden seine Füße auf dem Ölberg stehen, der vor Jerusalem liegt nach Osten hin. Und der Ölberg wird sich in seiner Mitte spalten, vom Osten bis zum Westen, zu einem sehr weiten Tal, sodass die eine Hälfte des Berges nach Norden und die andere nach Süden weichen wird. Und ihr werdet fliehen in das Tal zwischen meinen Bergen, denn das Tal zwischen den Bergen reicht nah heran an Asael, und ihr werdet fliehen, wie ihr vor Zeiten geflohen seid, vor dem Erdbeben zur Zeit Usias, des Königs von Juda. Scheinbar wird auch dann ein großes Erdbeben stattfinden. Da wird dann kommen der Herr, mein Gott, und alle Heiligen mit ihm. Das ist potenziell eine Beschreibung von Ihnen, die Sie mir heute zuhören. Wenn Sie auferweckt werden oder wenn Sie noch leben sollten, wenn Christus zurückkommt, Sie werden ihm in der Luft begegnen, wenn er zurückkommt, und dann zusammen mit ihm herabfahren auf den Ölberg, wo Christus sein wird, wo Sie mit ihm sein werden. Lesen wir weiter. In Vers 12. Und das wird die Plage sein, mit der der Herr alle Völker plagen wird, die gegen Jerusalem in den Kampf gezogen sind. Ihr Fleisch lässt er verwesen, während sie noch auf ihren Füßen stehen. Und ihre Augen werden in ihren Höhlen verwesen, und ihre Zungen werden in ihrem Mund verwesen. Eine schreckliche Plage wird es sein. Eine Plage aber, die die Menschen verstehen werden, denn die werden ja auch wieder auferweckt werden im Zeitpunkt des großen weißen Throngerichtes. Die meisten haben ja nicht die unvergebbare Sünde begangen. Die sind verführt worden von Satan und Teufel und seinen Dämonen. Schauen Sie, die Bibel sagt uns, dass das Ende, von dem Christus sprach, das Ende der Welt, das mit anderen Worten das Ende dieser gegenwärtigen, von Satan beherrschten Zivilisation, das kommt bald. Es kommt bald. Und was wir heute lesen, bedeutet auch, dass es keine Verzögerung mehr geben wird, die es in der Vergangenheit in der Tat gegeben hat. Christus, Gott der Vater, haben gewisse Dinge zunächst einmal zurückgehalten. Aber der Zeitpunkt wird kommen, er ist meines Erachtens bereits da, dass es zu einer Verzögerung nicht mehr kommen wird. Lesen wir Hesekiel Kapitel 12. Hesekiel Kapitel 12, angefangen in Vers 21. Und des Herrn Wort geschah zu mir, du Menschenkund, du Menschenkind, was habt ihr da für ein Sprichwort im Lande Israels? Ihr sagt, die Zeit vergeht und es wird nichts aus der Weissagung, dieser Prophezeiung. Darum sage zu ihnen, so spricht Gott der Herr, ich will diesem Sprichwort ein Ende machen, dass es nicht mehr umgehen soll in Israel. Sage vielmehr zu ihnen, die Zeit ist nahe und alles kommt, was geweissagt ist. Denn es soll hinfort keine trügenden Gesichte und keine falschen Offenbarungen mehr geben im Hause Israel. Denn ich bin der Herr, ich rede, was ich rede, das soll geschehen und sich nicht lange hinausziehen, heißt es hier. Aber die Lutherbibel 2009 übersetzt richtiger, soll nicht mehr verzögert werden. Sondern in eurer Zeit, du Haus des Widerspruchs, rede ich ein Wort und tue es auch, spricht Gott der Herr. Im Buch Habakuk gibt es eine ähnliche Aussage, in Kapitel 2 und in Vers 3. Die Weissagung wird ja noch erfüllt werden zu ihrer Zeit und wird endlich frei in den Tag kommen. Andere Übersetzungen haben hier richtiger. Und wird am Ende frei an den Tag kommen und nicht trügen. Wenn sie sich auch hinauszieht, Luther 2009, wenn sie sich auch verzögert, so harre ihrer, sie wird gewiss kommen und nicht ausbleiben. In Offenbarung 10 wird ebenfalls bestätigt, dass eine Verzögerung nicht mehr stattfinden wird, wenn Gott es insoweit bestimmt hat. Offenbarung Kapitel 10, die Verse 5 bis 7. Und der Engel, den ich stehen sah auf dem Meer und auf der Erde, hob seine rechte Hand auf zum Himmel und schwor bei dem, der da lebt, von Ewigkeit zu Ewigkeit, der den Himmel geschaffen hat und was darin ist, und die Erde und was darin ist, und das Meer und was darin ist, es soll hinfort keine Zeit mehr sein. Und die meisten Bibeln haben hier richtig, es soll hinfort keine Frist mehr sein oder kein Aufschub oder kein Verzug oder keine Verzögerung. Sondern in den Tagen, wenn der siebente Engel seine Stimme erheben lässt und seine Posaune blasen wird, dann ist vollendet das Geheimnis Gottes, wie er es verkündigt hat, seinen Knechten, den Propheten. Den meisten Menschen ist es heute ein Geheimnis, was wir heute in dieser Predigt besprochen haben. Die gehen davon aus, es kommt demnächst zu einem Krieg zwischen Russland und Deutschland, noch bevor es überhaupt zur großen Trübsal kommt, noch bevor es überhaupt zu einem Angriffskrieg von Deutschland und Europa ausgehend auf Amerika und England kommt. Die meisten glauben gar nicht daran, dass Europa gegen Amerika und England in den Krieg ziehen wird. Das ist Teil des Geheimnisses Gottes, das Gott seinen Knechten offenbart hat. Die meisten Menschen wissen nichts davon, würden es auch nicht glauben, wenn es ihnen erzählt würde, oder glauben es auch nicht, wenn es heute ihnen erzählt wird. Aber der Zeitpunkt wird kommen, wenn alles dies vollendet sein wird, und eine Verzögerung wird es nicht mehr geben. Die Weissagung, die Prophezeiung wird sich erfüllen. Schauen wir uns einmal Offenbarung Kapitel 1 an und denken wir daran, dass das Buch der Offenbarung eigentlich für uns heute geschrieben ist, die wir in der Endzeit leben, unmittelbar vor der Ankunft des Tages des Herrn. Offenbarung Kapitel 1 und Vers 3, da heißt es, selig ist, der da liest und die da hören die Worte der Weissagung und behalten, was darin geschrieben ist. denn die Zeit ist nahe. Die Zeit ist nahe. In Offenbarung 22 wird etwas Ähnliches gesagt. Offenbarung 22 und Vers 12. Siehe, ich komme bald, sagt Christus, mein Lohn mit mir, einem jeden zu geben, wie sein Werk ist. Uns entweder zu belohnen anhand unserer Werke oder zu bestrafen anhand unserer Werke. Ich bin das A und das O, sagt er hier, der Erste und der Letzte, der Anfang und das Ende. Und dann sagt er in Vers 20 wiederum, es spricht er dies bezeugt, ja, ich komme bald. Jetzt sagt Johannes, Amen, komme Herr Jesus. Sie müssen sich bewusst sein, dass die Worte der Weissagung im Buch der Offenbarung, aber auch in der ganzen Bibel Gottes Worte sind. Und Gott kann nicht lügen. Und was Gott sagt, geschieht. Und die Bibel ist das Wort Gottes. Und die Bibel spricht mit Autorität zu Ihnen. Wir haben eine kostenlose Broschüre veröffentlicht. Die Autorität der Bibel. Die sollten Sie unbedingt lesen. In einem Abschnitt wird über Prophezeiungen gesprochen. Vieles von dem, was ich heute gesagt habe, wird dort beschrieben und näher beschrieben. Diese Prophezeiungen trügen nicht. Diese Prophezeiungen sind wahr. Sie werden sich erfüllen. Wie wir es Ihnen heute in diesem groben Umriss und Überblick dargestellt haben. Und wir müssen begreifen, dass die Wiederkunft Christi genaht ist und wir sollten aufhören, uns mit nebensächlichen, unwichtigen Dingen zu beschäftigen, sondern wir sollten die Zeit auskosten. Denn die Zeit, der Tag ist nahe. Und wir wollen doch als würdig befunden werden, allem diesen zu entfliehen, was kommen wird. Und zu stehen vor dem Menschensohn, wenn er zurückkommt. Schauen wir uns zum Abschluss eine weitere Stelle noch an, den 1. Korinther Kapitel 16. Eine Stelle, die wir unterschreiben müssen. Das muss unsere Haltung sein, unsere Einstellung. Ist sie das? 1. Korinther 16 und Vers 22. Wenn jemand den Herrn nicht liebt, der sei verflucht. Christus sagt, wenn ihr mich liebt, haltet meine Gebote. Johannes sagt, ja, wie können Sie Gott lieben, wenn Sie den Nächsten nicht lieben? Und dann sagt hier Paulus, Maranatha. Und das heißt wörtlich übersetzt, unser Herr, komm. Das ist unser Gebet, unsere Bitte. Dein Reich komme. Gott Vater, schicke Jesus Christus auf diese Erde, damit er das Reich Gottes hier auf Erden errichten kann, damit er diesen gesamten Wahnsinn der sich selbst zerstörenden Menschheit beenden kann. Haben wir Jesus Christus, haben wir Gott den Vater wirklich lieb? Wollen wir wirklich, dass Christus bald zurückkommt? Oder wollen wir noch ein wenig in dem Morast dieser Welt herum warten? Unsere Füße noch so ein bisschen schmutzig machen. Wir können sie ja nachher dann irgendwie wieder waschen, nicht wahr? Es ist ja dann immer noch Zeit. Vielleicht ist das gar nicht mehr so viel Zeit, wie Sie denken. Nehmen Sie die Sache ernst. Denken Sie daran. Christus sagt, ich komme bald. Selig ist, der die Worte der Weissagung bewahrt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit, verbleibe Ihr Norbert Link für eine Predigt der Kirche des ewigen Gottes.